Einmal im Jahr verleiht die TW den Forumspreis. Ein Preis für herausragende Unternehmen der Branche. In diesem Jahr geht der Preis an ein Unternehmen, das in fast jedem Modehaus in Deutschland zu finden sein dürfte. Mit skandinavisch inspirierten Casual-Looks, die offenkundig begehrt sind. Bei Frauen wie bei Männern. In den vergangenen 10 Jahren hat sich der Umsatz des Unternehmens verdoppelt. Und die Brand konnte im vergangenen Jahr die größten Marktanteile gewinnen. Der Forumspreis der TW geht in diesem Jahr nach Stephanskirchen an Marco Polo. CEO Maximilian Böck ist zu Gast im virtuellen Studio und erzählt, welche Weichen er in den vergangenen Jahren gestellt hat und was als nächstes auf seiner Agenda steht. Jetzt hier im TW-Podcast. Ich bin Judith Kessler. Hallo. Maxi, herzlichen Glückwunsch zum Forumspreis.
Vielen Dank. Danke, Judith.
Manche nennen den Forumspreis ja auch den Fashion-Oscar. Und den Oscar, den bewahren Preisträger ja an den kuriosesten Orten auf. Bei Emma Thompson und Kate Winslet steht er angeblich im Badezimmer, bei Russell Crowe im Hühnerstall. Habt ihr schon ein Plätzchen für euren Preis gefunden?
Tatsächlich, da haben wir uns sogar keine Gedanken drüber gemacht. Wir haben ja tatsächlich schon einen Preis, den wir vor 17 Jahren, 2009, bekommen haben von der TW. Das heißt, es wäre ja schon der zweite. Der erste steht hier im Nachbarbüro bei meinem Vater, zusammen mit der Originalausgabe, wo die damals auf dem Titelblatt waren. Damals noch im schwarzen Anzug mit Krawatte übrigens. Also die Zeiten haben sich geändert, wie man merkt. Genau, und ich glaube, der neue, der geht in mein Büro. Oder wir stellen ihn irgendwo in einer Vitrine aus im Headquarter.
Ich bin gespannt. Wir haben euch ja ausgezeichnet, weil ihr eines der dynamischsten Unternehmen der Branche seid. In knapp 10 Jahren habt ihr euren Umsatz verdoppelt. Auf welche Meilensteine auf dem Weg dorthin bist du besonders stolz?
Ich glaube, es ist ganz schwierig, das auf einzelne Meilensteine runterzubrechen. Aber ich glaube, die wichtigsten Initiativen waren schon einfach unser Men's Growth, dass wir einfach unsere Männer-Market-Shares deutlich ausgebaut haben und mit den Männern wirklich sehr, sehr relevant geworden sind in den letzten Jahren. Das ist auch meine persönlich wichtigste Initiative oder mein Herzensprojekt. Deswegen, da bin ich, glaube ich, am meisten stolz drauf. Zusätzlich haben wir aber mit Marco Polo Denim einen Riesenschritt gemacht, sind von 0 auf über 80 Millionen jetzt dann gekommen. Wir haben mit den Schuhs ein absolut sensationelles Momentum erzielt. Die haben ja die Lizenz quasi in-house geholt in den letzten Jahren, sind auch mit den Accessories sehr stark unterwegs. Also da gibt es viele Initiativen, vor allem produktgetrieben, wo ja immer unser Kopf ist, ja, unser Herz ist, alles ist im Produkt. Ich glaube, da haben wir einen guten Job gemacht und sind sehr stolz auf diese einzelnen Initiativen.
Ja. Hm. Im Wholesale zählt ihr ja zu den Brands, die im vergangenen Jahr die meisten Marktanteile gewinnen konnte, laut einer TW-Studie. Was macht ihr denn anders als der Wettbewerb?
Also ich glaube, wie immer, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind wir einfach ein sensationeller Partner für den Handel. Da geben wir uns wirklich viel Mühe. In guten und in schlechten Zeiten sind wir wirklich auf Augenhöhe mit den Partnern in der Zusammenarbeit unterwegs. Das wird, glaube ich, gesehen und geschätzt. Aber dann, wie ich schon vorher erwähnt habe, die Produktleistung ist einfach nochmal besser geworden in den letzten Jahren. Und dazu aber auch, glaube ich, unser Vertrieb und unser Marketing ist einfach insgesamt besser geworden und zusätzlich greift alles drei besser ineinander. Und ich glaube, das ist die Königsdisziplin, wenn die drei wichtigen Elemente gut zusammengreifen, ja, und man gute Partnerschaften pflegt, dann ist das eigentlich so die Secret Sauce.
Hm. Was könnt ihr im Vertrieb und Marketing jetzt, was ihr vorher nicht so konntet?
Also ich glaube, im Vertrieb und generell, wie wir arbeiten, da sind wir schon deutlich systemischer mittlerweile. Auch da weniger Bauchgefühl, hands-on, wie es vor 10 Jahren vielleicht auch gut war und richtig war, sondern deutlich datengetriebener, systemischer und strategischer unterwegs. Und eigentlich auch im Marketing. Also vor vielen Jahren hatten wir auch schon tolle Kampagnen und tolle Marketingmaßnahmen und waren auch gut besprochen, was unsere Stilistik angeht im Marketing. Aber ich glaube, alles, was mittlerweile auch möglich ist, datengestützt zu entscheiden, zu analysieren, dann schnell zu reagieren und auch die Strategie dahinter. Ich glaube, da sind wir auf einem deutlich anderen Niveau jetzt auch mittlerweile unterwegs und sicher auch besser als der eine oder andere Wettbewerber.
Und ihr bietet im Handel ja auch immer was Neues. Ihr seid jetzt mit einer neuen Hosenlinie gestartet, für Frauen wie für Männer. Ihr definiert ja bei Marco Polo immer gern so Hero-Produkte, Hero-Products, an die ihr besonders glaubt. Ist das jetzt bei euch die Hose?
Also die Hose war immer schon wichtig für uns, weil wir ja auch Retail und einen Online-Shop haben seit Jahrzehnten, wo wir ja ein Vollsortiment anbieten und wo wir auch immer schon relevante Shares hatten, jenseits der 20% Umsatzanteiligkeit, was man natürlich auch braucht, wenn man stationären Laden und Franchise-Läden betreibt. Aber von daher, die Hose ist wichtig und Unterteile sind immer schon wichtig und wir haben da sensationelle Produkte. Wo wir noch nicht so gut waren, ist, dass wir da so das Wholesale-Potenzial wirklich ausgeschöpft haben. Und da haben wir uns dann mal analysiert, wo eigentlich die Marktanteiligkeiten sind. Und dann sehen wir natürlich relativ schnell, dass wir bei Damen und bei Herren in der Casual-Division einen Marktanteil von insgesamt über alle Produktgruppen 3-3,5% haben, aber bei den Unterteilen halt nur 2. Ja, und dann ist natürlich klar, dass da Potenziale bestehen und dann haben wir mit den Damen gestartet, auch da ein sehr emotionales Konzept rausgebracht, was sehr gut ankam und ich glaube, das Gesamtkonzept ist einfach neu. Die Hose ist sehr, sehr gut und ich glaube, da sind wir auch mit 5 neuen Passformen sehr gut aufgestellt, aber auch das Gesamtkonzept, dass wir ein anderes Hangtag haben, einen anderen Anspruch auch an Kommunikation und dann auch einen Ladenbau, der nochmal eigenständig ist und eine Bereicherung, glaube ich, auch für viele Händler. Das Gesamtkonzept war einfach wichtig und kam sehr gut an und wir sehen es als sehr richtig und finden, dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben, was das Pants-Konzept angeht.
Ihr seid ja nicht die Einzigen, die jetzt mit einer Hosenlinie raus sind. Ich denke da an Simplicity, die ja auch gerade mit dem Hosenkonzept gestartet sind. Seht ihr euch da im Wettbewerb oder könnt ihr friedlich koexistieren?
Ich glaube, wir koexistieren ja friedlich überall und ständig. Von daher, ob wir es bei der Hose mehr oder weniger jetzt auch noch machen, ist, glaube ich, egal. Aber natürlich ist auch Simplicity datengetrieben und schaut sich an, wo Potenziale im Markt bestehen. Und ich glaube, die Hose oder Unterteile generell ist schon das Produkt, wo am meisten Musik drin ist in den letzten Saisons. Und auch aktuell noch, da passiert einfach viel, sowohl bei Damen als auch Herren. Da ist, glaube ich, die Innovationskraft und auch Bereitschaft der Endkunden am höchsten gerade. Deswegen ist es auch da, glaube ich, eine ganz datenbasierte Entscheidung, wo man einfach Potenziale sieht im Markt. Und die Abverkäufe geben uns aktuell recht und Simplicity ja auch.
Das wollte ich gerade fragen. Ihr seid zufrieden mit der ersten Saison in der Womenswear? Menswear ist, glaube ich, gerade erst im Reinverkauf, ne?
Genau, also die Womenswear hat die Erwartungen echt übertroffen. Wir haben deutlich stärkere Umsätze und auch LOGs über unseren Erwartungen, auch über unseren Durchschnitt erzielt. Das hat uns echt positiv überrascht, vor allem auch, weil alle 5 Passformen gut ankamen, da aber auch die modischsten, die flared, die am besten dreht. Also das war echt ein guter Schachzug und wir sind sehr zufrieden damit. Haben jetzt auch dadurch nochmal deutlich mehr Standorte bestücken können und aufnehmen können, das Konzept in der zweiten Orderrunde. Und genau, die Männer sind, wie gesagt, erst in der Auslieferung, beziehungsweise in der Order, haben wir abgeschlossen und liefern wir im Herbst, Winter aus.
Jetzt ist man ja, wenn man was gelauncht hat, ist man ja eigentlich nie so hundertprozentig zufrieden meistens. Wo glaubt ihr noch ein bisschen optimieren zu können, so nach der ersten Saison?
Also ich glaube, man kann immer optimieren und muss auch immer optimieren. Und man darf ja auch nicht das Gleiche auch immer nochmal rein vermarkten. Also es muss ja auch immer Innovation drin sein. Deswegen, wir werden inhaltlich immer optimieren und auch experimentieren. Und wir werden Kleinigkeiten, die wir sehen und hören, sowohl qualitativ als auch quantitatives Feedback aufnehmen und dann justieren. Und ich glaube, da ist bei den Damen noch Potenzial drin in irgendwie noch mehr Ausstattung und noch mehr Emotion. Und bei den Herren, glaube ich, geht's nicht so um das emotionale Thema, sondern mehr um das klare Kommunizieren von Benefits und von, ja, was kann die Hose, wie ist der Schnitt, ganz klar einfach zu kommunizieren, dass der Mann und der Verkäufer das auch sehr gut versteht. Ich glaube, das ist bei den Männern eben der Unterschied und bei den Damen ist es, glaube ich, wirklich eher die Emotion.
Als Ganzes, Marco Polo, messt ihr euch an Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Boss? Das sind ja 3, die traditionell in der Menswear stärker sind als in der Womenswear. Das ist bei Marco Polo umgekehrt. Auch wenn ihr jetzt hier in den letzten Saisons stark zugelegt habt, wie hoch ist denn aktuell der Menswear-Anteil bei Marco Polo?
Aktuell sind wir in der Textilie-Casual-Division bei knapp 40%. Das war das Ziel, das wir uns so vor 3-4 Jahren aufs Papier geschrieben haben und wollen jetzt langfristig auf 40% des kompletten Konzernumsatzes, also auch inklusive Shoes, Accessories, Marco Polo Denim kommen. Ja, und ich glaube, ganz langfristig haben wir Potenzial, dass wir vielleicht sogar irgendwann wie die angesprochenen Wettbewerber mehr Menswear-Umsatz machen, weil Menswear schon das Produkt ist, was global, glaube ich, einfacher zu skalieren ist. Und da sehen wir auch unsere Chancen, weil ich bin schon der Meinung, dass es schwieriger ist für eine Menswear-Brand in der Womenswear stark zu werden als andersrum. Weil ich glaube, das ist einfach das komplexere Produkt. Und da sehe ich einfach viel Potenzial, weil wir eben diese andere Stärken haben.
Männer kaufen ja ohnehin basic-lastiger als Frauen und weniger vertikal auch, mehr im Wholesale. Wie wollt ihr denn die Männer abholen oder wie holt ihr sie ab?
Also wir haben ja, wie gesagt, auch immer schon Männer gemacht und ein sehr relevantes Menswear-Produkt gehabt. Unserer Meinung nach auch in vielen Bereichen ein Produkt, was besser und definitiv vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser war als der Wettbewerb. Aber ich glaube, das Thema ist so ein bisschen auch, wie spricht man den Mann an? Und da waren wir halt sehr fashionlastig und womenswear-driven vom Kopf her unterwegs. Ja, wir hatten ja schon tolle Testimonials, die immer noch nachhallen, wie in Jeff Bridges. Das war ja damals sehr innovativ und sehr männlich und maskulin. Aber wir haben es halt auf die Fashion-Art und Weise versucht zu kommunizieren. Also wir haben dann ein Couple-Shooting gemacht und haben einfach Fashion-Fotografie verkauft, während wir jetzt mit unserer neuen Marketingstrategie ganz klar gesagt haben, wir trennen die Damen und die Herren. Wir nehmen ein Topmodel, ganz klassisch Fashion-Approach bei den Damen und wir gehen bei den Herren einen Weg, den die Herren einfach besser finden, indem wir sie individuell ansprechen, über ein bisschen emotionalere Botschaften, über Sport jetzt ganz klar konzentriert auf Fußball. Und ich glaube, der Weg, Testimonial, den es schon mal gab, ist der richtige, aber auch ganz konsequent die Männer ein bisschen abkoppeln von den Damen. Ich glaube, das ist der Weg, der uns gut steht und wo wir auch Erfolg sehen, auch dass wir mehr junge Männer dazu gewinnen an die Brand und da wirklich einen Aha-Effekt, glaube ich, bekommen haben. Ich kriege auch sehr viel persönlich qualitatives Feedback, dass viele sagen, ich hatte euch jahrelang nicht so auf dem Schirm bei den Männern, aber wenn ich jetzt die Kampagnen sehe mit den Fußballern, das ist einfach ein anderes Level und ich wusste gar nicht, dass ihr so cool und modern seid. Und ich glaube, das ist in Verbindung mit trotzdem sehr guten Basics natürlich und Bedarfsartikeln der Mix, der bei den Männern relevant ist.
Weil du gerade die Kampagnen ansprichst. Also ihr habt ja in der Vergangenheit euch Richtung Hollywood orientiert und habt auf Hollywood-Stars gesetzt. Also du hast gerade angesprochen, Jeff Bridges. Und dem habt ihr Uma Thurman an die Seite gestellt. Wer zieht denn jetzt besser, Toni Kroos und Gisele Bündchen oder Jeff Bridges und Uma Thurman?
Ich glaube, das ist leider so weit auseinanderzeitlich, dass es nicht leicht zu bewerten ist. Also im Nachhinein kann ich sagen, der Jeff Bridges, der halt, wie gesagt, immer noch nach. Also wir werden immer noch angesprochen und es kennen immer noch viele die Kampagnen. Und das war branding-technisch, glaube ich, sehr, sehr gut und innovativ und sehr sympathisch und hat uns gut gestanden. Aber es war ja eine Zeit, in der es noch kein Bewegtbild wirklich gab, das man kommuniziert hat und gar nicht das Medium dafür. Wir haben irgendwie klassische Out-of-Home- und Magazinwerbung gemacht und konnten auch nicht so einfach tracken, was wie performt. Und jetzt sind wir da auf einem ganz anderen Level unterwegs. Nach jeder Kampagne machen wir qualitative und quantitative Kundenbefragungen und analysieren, was kam wie gut an, wie hat es auf unsere Markenversprechen eingezahlt, nehmen diese Erkenntnisse und justieren dann danach. Also ich glaube, dieses Datengetriebene ist was, was einfach damals noch nicht so stattgefunden hat. Und damit können wir es schwierig vergleichen. Auch jetzt ist es, glaube ich, so, dass selbst die Top-Schauspieler sind bei den Männern in der breiten Masse nicht ganz so begehrt und bekannt wie die Top-Fußballer. Ich glaube, das ist einfach so. Der Fußball vereint und Fußball ist emotional. Und ich glaube, das ist der Weg, der für uns jetzt erstmal der richtige ist.
Warum setzt ihr denn überhaupt auf Celebrities in den Kampagnen?
Ja, wir haben ja auch mal eine Zeit weniger stark auf Celebrities gesetzt, aber wir sind schon der Meinung, dass das einen Branding-Impact hat mit den Richtigen natürlich, also nicht pauschal immer jede Celebrity, aber mit den Richtigen, die zu unseren Werten passen und die uns gut verkörpern und nicht auch jede Saison komplett jemand anders wieder. Ich glaube, das ist was, was uns schon brandingtechnisch gut tut und ganz ehrlich, das ist auch was, was uns vom Mainstream unterscheidet und abhebt, dass wir mit diesen Testimonials zusammenarbeiten können und wollen und die mit uns zusammenarbeiten wollen. Das ist definitiv was, was eine Premium-Brand abhebt vom Mainstream.
Jetzt habt ihr keine Hollywood-Stars mehr, sondern du hast es gerade schon angedeutet, ihr setzt auf Fußball. Ihr seid seit letztem Jahr Sponsor der Nationalmannschaft. Zahlt sich das schon jetzt aus oder wartet ihr noch, bis das WM-Fieber total ausbricht?
Ja, wir hoffen natürlich schon, dass der Höhepunkt dann das WM-Fieber ist. Aber wir konnten über einem Jahr schon die erste Kampagne reinverkaufen und vermarkten. Und wir konnten ja auch schon die erste Travel Collection ausliefern und auch schon mal ein bisschen üben mit diesem schon sehr komplexen Thema DFB. Aber das Feedback ist sensationell und die Reaktionen waren super aus dem Markt. Das ist, glaube ich, was einfach sehr, sehr positiv konnotiert ist. Und bisher sind wir extrem zufrieden. Wahrscheinlich ist es die beste Aktivierung, die wir gemacht haben bei Marco Polo in der Historie. Und ich glaube, jetzt dieser Peak der WM, wo wir uns ja Gott sei Dank mit Ach und Krach qualifiziert haben, könnte schon nochmal ein Peak sein. Für uns auch kommerziell. Wir haben da, ich glaube, 150 Pop-Ups am Start zu der Zeit. Wir haben unsere Travel Collection, aber auch die saisonale Kampagne in der Bewerbung mit wirklich absoluten Topstars, die auch wirklich gut aussehen im Shooting. Ich glaube, das ist schon nochmal, wird schon nochmal ein neues Level und wird sehr eine große Reichweite generieren. Zugleich haben wir dann noch exklusive Partnerschaften mit Zalando, die ja auch Partner sind beim DFB jetzt neu. Also da wird einiges passieren und wir freuen uns sehr jetzt auf die nächsten Monate.
Und für die stationären Partner habt ihr Pop-Up-Stores geplant als Aktivierung?
Genau, es gibt Pop-Ups, es gibt aber natürlich auch Fenster und die ganzen anderen Vermarktungen, Out-of-Home etc., auch ganz stark mit den Partnern zusammen, wo wir dann sehr, sehr sichtbar sein werden.
Ihr seid ja eigentlich schon sehr sichtbar im Wholesale, ihr seid an allen relevanten POS vertreten. Für den Handel spielt neben gutem Produkt immer mehr Geschwindigkeit eine immer größere Rolle. Smart Replenishment wird im Grunde zum Hygienefaktor. Wie seid ihr in dem Bereich aufgestellt?
Also Replenishment und die Steigerung des Replenishment-Anteils war ein ganz klarer Erfolgsfaktor über die letzten Jahre. Wir haben das Business auch unter Dieter Holzer schon deutlich ausgebaut. Wir waren Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir auch die Kapazitäten immer hatten, uns Ware aufs Lager zu legen, um dann den Handel zu unterstützen mit guten Nachlieferfähigkeit, um die LOG und die Leistung auf der Fläche einfach zu erhöhen. Das war ein riesiger Wachstumstreiber über die letzten Jahre. Also Replenishment ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns. So richtig smart, AI-smart sind wir noch nicht, muss man auch sagen, weil wir natürlich jetzt über die letzten Jahre auch ganz stark an unserem Backbone gearbeitet haben. Wir haben jetzt gerade SAP eingeführt, Gott sei Dank sehr erfolgreich. Wir haben ein neues Data Lakehouse aufgebaut und werden jetzt auf dieser Grundlage natürlich die ein oder andere smarte AI-Variante andocken und natürlich unser Replenishment da nochmal von der Logik her auf ein ganz anderes Level heben. Ja, also immer noch sehr viel Potenzial nach oben und gut, dass wir die Basis dafür schon mal haben mit eigentlich, ich glaube, 80-90% EDI-Flächen, wo wir wirklich auf der Datengrundlage morgen noch besser werden können, wenn wir noch smarter replenischen.
Okay, also die Basis steht, Pläne für Weiterentwicklung sind in der Pipeline. Absolut. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wenn man sich Deutschland anguckt, dann seid ihr da im Prinzip in allen wichtigen POS, wie ich gerade gesagt habe, seid bereits sehr stark vertreten. Das heißt, Wachstum kann im Prinzip nur international kommen, oder? Also wo seht ihr da das größte Potenzial?
Ja, absolut. Wir wissen das seit langem und deswegen ist es ja der absolut relevanteste Wachstumstreiber für uns, die Internationalisierung. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, es wird wahrscheinlich auch noch die nächsten Generationen bei Marco Polo beschäftigen. Wir sind, wie du gesagt hast, im Dachbereich extrem stark, bei der Womenswear Marktführer im Premium-Segment, eigentlich auch ausdistribuiert. Deswegen gibt es die größte Chance für uns international und deswegen gehen wir das auch sehr strategisch an. Wir haben Fokusländer definiert, die sind jetzt für die nächsten Jahre neben unseren, sagen wir mal, Maturity-Countries, sind es Polen, Niederlande, Spanien und Italien. Da werden wir überproportional investieren und wachsen und je schneller wir auch Länder dann wieder in unseren Maturity-Stage nach oben geschoben haben, desto mehr neue Länder werden wir dann wieder onboarden. Also wir sind da meiner Meinung nach sehr strategisch unterwegs und auch sehr nachhaltig, also nicht volle Kraft voraus, mit der Schrotflinte, sondern wir sind, glaube ich, strategisch, punktuell gut unterwegs, betreiben es nicht, gehen nicht zu viel Risiken ein und sehen da sehr, sehr nachhaltiges Wachstum, das Gott sei Dank deutlich größer ist als das Wachstum in Deutschland. Also der Share wächst und wir haben uns, glaube ich, in den letzten 5 Jahren verdoppelt im internationalen Umsatz, absolut. Aber da wir ja auch in Deutschland, Österreich, Schweiz so gewachsen sind, ist der Share jetzt nicht explodiert. Ja? Also unser Luxusproblem ist, dass wir auch im Heimatmarkt gerade noch wachsen und dadurch den Share noch nicht in ganz andere Sphären gehoben haben. Aber kann ja noch alles kommen.
Jetzt hast du gerade viel von nachhaltig gesprochen, nachhaltiges Wachstum. Nachhaltigkeit ist ja generell ein Thema, was euch sehr am Herzen liegt, wo ihr schon sehr früh Weichen gestellt habt. Eure Nachhaltigkeitsstrategie heißt 2030 plus, it's on us. Es reimt sich. Also bis 2030 wollt ihr die nachhaltigste Version von Marco Polo werden. Wo steht ihr denn da?
Ach, ich glaube, da kann ich dir jetzt 30 Minuten Monolog halten, aber ich glaube, die wichtigsten Themen sind so einmal das Thema Arbeitsbedingungen, wo ja auch der Endkunde am meisten Wert drauf legt, laut unseren Analysen. Da sind wir mit der Fair Foundation jetzt, ich glaube, das zweite oder dritte Mal hintereinander im Leader-Status. Wir haben jetzt auch neue Milestones erreicht, indem wir seit der letzten Wintersaison wirklich ausschließlich Bio-Baumwolle und oder recycelte Baumwolle verwenden. Also nicht nur irgendwie ein Mix oder nur gewisse Produkte, sondern wirklich komplett. Da sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Dann B-Corp-Label haben wir erreicht, da sind wir natürlich total stolz drauf, weil wir auch der Meinung sind, dass das was ist, was man ganzheitlich gut kommunizieren kann und bestmöglich auch einfach kommunizieren kann. Also ich glaube, in allen Themen, ja, Arbeitsbedingungen, Zertifizierungen, aber auch was die Materialstrategie angeht, sind wir sehr weit gekommen und werden auch natürlich noch Vollgas geben in die nächsten Jahre und natürlich auch über 2030 hinaus.
Seit diesem Jahr ist Marco Polo B Corp. Das ist ja quasi wie eine große Klammer über all eure vielen Nachhaltigkeitsinitiativen. Warum war euch das wichtig?
Ja, weil wir haben ja unsere Vision, dass wir Leader im Sustainability-Bereich sein wollen. Und da musst du natürlich auch vorangehen. Und wir haben dieses ganzheitliche Label entdeckt und haben gesagt, das ist natürlich was, was erstens noch nicht viele haben, vor allem in unserer Größenordnung noch keiner hat. Wenn man jetzt mal Patagonia ausschließt in den USA, aber sonst sind wir da wirklich Vorreiter und haben uns dann bemüht, dieses Label zu bekommen, diese Zertifizierung, was natürlich sehr, sehr herausfordernd ist und was, wie du sagst, einfach so die Klammer über alle Nachhaltigkeitsinitiativen gibt. Und wir hoffen natürlich, dass wir damit auch einfach Kunden, Endkunden, aber auch neuen Mitarbeitern schmackhaft machen können oder erklären können, dass wir einfach ganzheitlich nachhaltig sind und da auch Vorreiter sind in dem Bereich. Deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir das erreicht haben und wir sind da ja jetzt auch in die Kommunikation gegangen und sehr stolz drauf.
Welche Rolle spielt die B Corp Zertifizierung konkret im Employer Branding?
Dadurch, dass das jetzt noch so relativ neu ist, können wir das noch gar nicht so genau sagen. Ich glaube, kommt auch so ein bisschen auf den Bereich drauf an. Ich glaube, der typische Developer oder Techie ist jetzt nicht so affin, was die B Corp Zertifizierung angeht. Aber bei Designern, glaube ich, haben wir da schon wirklich ein schlagkräftiges Argument. Und gerade bei jungen Leuten ist das, glaube ich, sehr, sehr relevant und mittlerweile schon angekommen. In der breiten Masse sicher noch nicht, muss man ganz auch ehrlich sagen.
Ihr sitzt ja nicht in München, Hamburg oder Berlin, sondern in Stephanskirchen. Wie holt man denn junge Talente nach Stephanskirchen? Oder müssen die in Zeiten von Homeoffice gar nicht mehr in Stephanskirchen sitzen?
Doch, bei uns muss man schon anwesend sein. Nicht immer, aber zumindest zu 50%. Und das ist, glaube ich, sehr gut handelbar. Einmal sind wir zwar nicht in München, aber man kann in München wohnen, was auch sehr viele machen. Ich habe selber 8 Jahre in München gewohnt und bin gependelt. Es ist sehr gut machbar, das ist das Schöne. Wir bieten eigentlich beides an. Ja, man kann in der Stadt wohnen und ich glaube, München ist schon eine der attraktivsten Städte gerade, die es gibt in Deutschland. Du kannst in München wohnen oder du kannst hier am Land wohnen, wo andere Urlaub machen. Also ich glaube, da fehlen uns nicht die Argumente, sondern da haben wir sogar eher ein Benefit und ein ganz starkes Argument, hier zu arbeiten. Dann haben wir einen tollen Campus und jeder, der dann spätestens einmal hier da ist zum Bewerbungsgespräch, der will eigentlich gerne bleiben.
Also habt ihr keine Probleme, absolut, junge Leute anzuholen? Nee. Okay. Was ist das Durchschnittsalter bei Marco Polo?
Ich glaube, dass wir 37 oder 38 sind bei einer Frauenquote von über 70%.
Okay. Aber dann sind die Mitarbeiter ja um einiges jünger als der durchschnittliche Marco Polo-Kunde. Der Kunde ist 48 Jahre alt, die Kundin ist 52 Jahre alt. Wie gewinnt ihr denn jüngere Zielgruppen?
Ja, ich glaube, ganz stark über das Marketing, was wir vorher auch besprochen haben. Und deswegen sehen wir ja auch, du hast ja gesagt, die Männer sind jünger als die Damen. Das sehen wir auch in der positiven Tendenz. Wir haben insgesamt ganz, ganz viele extrem loyale Kunden, auf die wir super stolz sind. Und ich glaube, da sind einige neidisch drauf, auf diese Kunden. Nichtsdestotrotz sind die halt einfach im Durchschnittsalter der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland. Das ist halt gut über 50. Dass wir nicht mit denen jedes Jahr ein Jahr älter werden, das ist eigentlich die große Herausforderung. Und deswegen müssen wir eine relevante Anzahl an jungen Neukunden dazu gewinnen, dass der Schnitt bleibt oder im besten Fall sogar wie bei den Männern tendenziell ein bisschen nach unten geht. Und da versuchen wir natürlich ganz stark über Marketing, über Social Media, über die Ansprache beim Kunden, auch über unser Look and Feel im Laden, im Shop in Shops, haben wir alles verändert. Wir haben ein neues CI, wir haben ein neues Store-Konzept, wir haben wirklich tolle, neue, moderne Retail-Experience-Areas geschaffen, einen guten, sehr, sehr guten, modernen E-Shop, der wirklich, glaube ich, auch sehr ansprechend ist für junge Leute, gepaart mit einem Produkt, das sich modernisiert hat und verbessert hat in den letzten Jahren, gerade was die jungen Endkunden angeht. Und ich glaube, wenn wir den Weg weitergehen, dann erreichen wir das Ziel. Aber trotzdem ist natürlich eine Verjüngung die Königsdisziplin in der Fashion-Branche und in der Lifestyle-Branche. Und gerade wenn man eine Firma ist, wir werden nächstes Jahr 60 Jahre alt, da ist es natürlich umso schwieriger, junge Kunden zusätzlich an die Brand heranzuführen. Und da tut sich natürlich eine Instagram-Brand, die vorgestern gestartet wurde, natürlich deutlich leichter. Aber ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten und die Basis und auch alle Initiativen, um uns da peu à peu auch zu verjüngen und definitiv nicht älter zu werden.
Ihr habt sehr viel bewegt, sehr viele Weichen gestellt in den vergangenen Jahren. Du hast ja viel erzählt. Gibt es dennoch was, wo du sagen würdest, da müsst ihr nochmal nachjustieren?
Ach, wir werden immer nachjustieren, überall. Also wir sehen so viele Themen, wo wir noch besser werden können. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt unsere neue Datenstruktur aufgebaut, unser Data Lakehouse. Wenn wir da noch weiter justieren, dann sind wir bald auch nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Wir haben auch im Sinne der Kunden, sowohl Wholesale als auch Endkunden, unsere Logistik zentralisiert, um einen besseren Service anbieten zu können. Da hat es jetzt auch nochmal ein bisschen mehr geruckelt, als wir uns gewünscht haben. Also da gibt es so viele Themen. Wir sehen natürlich auch noch das Thema, wie wir neben den Hosen auch noch bei Jeans deutlich besser werden können und da systemischer im Handel relevant werden können. Wir sehen auch irgendwann mal vielleicht eine Sports Capsule oder so. Also es gibt ganz viele Themen, wo wir noch Fantasie hätten, wo wir noch weiter wachsen können und uns nachjustieren können. Ich glaube, Marco Polo Denim wird so die wichtigste Wachstumsstrategie der nächsten Jahre auch sein. Also ganz, ganz viel Potenzial und Themen.
Ja, da habt ihr auch schon gut zugelegt.
Absolut. Wir sehen aber auch trotzdem noch eine kurzfristige Verdopplung.
Kurzfristig, was heißt das?
Ja, kurzfristig, wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, in 3-4 Jahren. Jetzt, glaube ich, ist der Markt schon noch mal ein bisschen angespannter, als wir uns das alle so gewünscht hätten. Aber ich glaube, wir können uns schon in den nächsten 5 Jahren verdoppeln bei Marco Polo Denim.
Du sagst, der Markt ist angespannt. Es ist ja im Grunde genommen ein Verdrängungswettbewerb. Wem nehmt ihr denn Marktanteile weg aktuell?
Ich glaube, so allgemein kann man es nicht sagen, weil wir da wirklich in jeder Produktgruppe auch mal jemand anders natürlich versuchen, Konkurrenz zu machen, wie jetzt irgendwie beim Pants Project oder bei der Menswear. Ja, ich glaube, das ist nicht so pauschal zu sagen. Wir sind da sehr Produktgruppen individuell unterwegs. Ich glaube, in der Menswear ist es schon klar ersichtlich, dass wir da auch Tommy Hilfiger meisten Konkurrenz gemacht haben.
Okay. Also wir sind gespannt, wem ihr dann noch Konkurrenz macht demnächst, wenn ihr weiter gewachsen seid. Zum Abschluss muss ich dir noch eine Frage stellen. Ich weiß, du kannst es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber zu deinem Antritt als CEO hast du die Umsatzmilliarde als Minimumhürde in den Raum gestellt. Ist das noch das Ziel und wann ist es soweit?
Ja, vielleicht nochmal zur Einordnung. Also wir haben definiert, wir wollen eine der Top 3 globalen Casual Lifestyle Brands werden. Und dahingehend ist das Ziel definiert worden, dass natürlich, wenn wir die Milliarde nicht mal machen, dann sind wir nicht global relevant. Das ist einfach ganz mathematisch so. Die TV hat es damals dann sehr, sehr stark aufgenommen, die Milliarde. Aber ich habe da auch kein Problem damit. Wir finden das ein sehr valides Ziel hier und das motiviert auch den einen oder anderen intern und trotzdem steht es hier nirgendwo an der Wand und wir haben keine Umsatzzähler. Also es ist ein ganz logisches, realistisches Ziel, um unsere langfristige Strategie zu erreichen, ist hier aber nicht die jeden Tag in den Meetings Thema. Und ja, auch da, ich glaube, wenn du mich vor einem halben, dreiviertel Jahr gefragt hättest, wäre ich da bullischer gewesen, hätte dir gesagt, ja, in 5-6 Jahren ist es gut machbar, wenn wir richtig Gas geben und alles gut läuft. In der aktuellen Zeit, glaube ich, macht es keinen Sinn, so lange Pläne zu machen, weil wir uns ja irgendwie von Konsumkrise zu Konsumkrise und politischer Instabilität und Kriegen kämpfen. Deswegen, glaube ich, werden wir weiter auf Sicht fahren, unsere Initiativen umsetzen und wir werden jedes Jahr schön gesund wachsen können. Und dann ist es mathematisch irgendwann automatisch soweit.
Okay, und wenn es soweit ist, dann gibt es den dritten Forumspreis.
Sehr gern. Und dann warten wir auch im besten Fall nicht mehr 17 Jahre, sondern wir schaffen es früher.
Okay. Maxi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, Judith. Hat Spaß gemacht. Auch danke dir.
Danke. Das war Maximilian Böck, CEO bei Marco Polo und Forumspreisträger 2026. Die weiteren Preisträger stellen wir natürlich auch vor. In den kommenden Wochen hier im TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.